Herzlich willkommen im Nervensystem. Oder ja, ich könnte auch sagen, zur neuen Podcast-Folge. In dieser Podcast-Folge tauchen wir gemeinsam tief rein ins Nervensystem, in die Nervensystemsarbeit und Gefühlsregulation und Gefühle und überhaupt. Ich freue mich sehr, dass Kathi Bohnet heute da ist. Sie ist eine Kollegin, Nervensystemsexpertin, Autorin und Freundin von mir. Sie hat gerade am 1. Oktober das Buch Nervenstark verbunden rausgebracht. Ich liebe es. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Falls noch nicht, bestellt es euch unbedingt. Auch mein Buch könnt ihr euch vorbestellen. Ganz bald ist es soweit. Starke Gefühle, starker Halt, Selbstregulation für dein Kind und dich. Und wenn du Lust hast, Kathi und mich gemeinsam auf der Bühne zu erleben, dann komm doch unbedingt zu unserem Familienforum Miteinander lernen nach Hannover am 15. und 16. November. Es gibt viel kostenfreies Angebot, auch für die Kinder gerade. Und genau, auch die Tickets sind echt gut erschwinglich und wir haben so tolle Gästinnen wie Anna Mendel, Susanne Mirau, Daniel vom gewünschtesten Wunschkind und eben Kathi und mich bekommt ihr auf die Bühne. So, dann lass uns eintauchen. In dieser Podcast-Folge tauchen wir ein und wir gucken einmal, was ist denn dieses Nervensystem überhaupt und für was ist es da? Wir sprechen über Gefühle, was sind Gefühle, und über Raketen und Planeten und wie man eben diese Gefühle regulieren kann. Wir sprechen über Koregulation und wir sprechen über Kloregulation. Lass uns eintauchen. Willkommen bei meinem Podcast Chaos, Herz und Wachstum, dem Familienpodcast rund um die Schulzeit. Mein Name ist Kiren, ich bin Ergotherapeutin, Familienberaterin, ADHS-Trainerin, Embodiment-Coachin und vor allem Mensch und Mama von 3 Kindern. Mit meinem Podcast und meinen Beratungen bin ich dein Anker für stürmische Zeiten und Leuchtturm um dein Kind und auch dich bindungsstark durch die Wackelzahnpubertät und die Schulzeit zu begleiten. Gerade auch wenn Neurodivergenz bei euch in der Familie eine Rolle spielt. Schön, dass du da bist. Liebe Kathi, ich freue mich sehr, dass du da bist. Du als Nervensystemsexpertin. In deinem Buch und auch in deiner Arbeit sprichst du immer wieder von der Nervensystemsbrille. Eine Brille, die man sich mit dir und deinem Wissen aufsetzen kann und man die Welt ein bisschen anders sieht. Vielleicht erinnerst du dich noch an eine Situation, wo deine Kinder im Grundschulalter waren, wie du vielleicht eine typische Situation ohne Nervensystemsbrille gesehen hast und wie du sie mit Nervensystemsbrille sehen würdest.
Also ich glaube, eine Situation, meine Kinder waren damals, keine Ahnung, 5 und 7 vielleicht und haben einen ganz normalen Quatsch beim Zähneputzen gemacht. Nichts Außergewöhnliches. Das, was 5- und 7-Jährige halt beim Zähneputzen eigentlich machen. Und ich war aber so am Limit, dass ich in dieses Badezimmer rein bin und die beiden ziemlich angekackt habe. Sie sollen jetzt ihre verdammten Zähne putzen und einfach ins Bett verschwinden. Und sich dann mein Großer vor mich gestellt hat, so die Hände in die Hüften und gesagt, Mama, würdest du dir die Zähne putzen, wenn dich jemand so anschreit? Ich hatte damals schon die Nervensystembrille auf und deswegen bin ich nicht explodiert. Was, wenn ich mir meine Kindheit vorstelle, wenn ich sowas meinem Vater gesagt hätte, der wäre explodiert. Und ich konnte es einfach sehen, dass er ja einfach so recht hat. Ich meine, ich war wegen was anderem am Limit und ich habe es an den Schwächeren ausgelassen sozusagen, die gerade zur Verfügung waren. Und es war absolut nicht okay. Ja, und dann konnte ich in die Verantwortung gehen und sagen, ja, stimmt, du hast total recht. Geht voll auf meine Kappe. Tut mir leid, dass ich euch gerade so angeschrien habe. Ihr habt damit gar nichts zu tun. Ihr habt überhaupt nichts falsch gemacht. Ich war's. Also ich war gerade wegen was total anderem einfach in einem Nervensystemzustand, also so habe ich natürlich nicht mit denen geredet, aber in einem Nervensystemzustand, wo ich mein Verhalten nicht mehr unter Kontrolle hatte. Und ich rufe nachher eine Freundin an, ich habe morgen Therapietermin und ich kümmere mich drum, dass das nicht wieder geschieht. Und ich glaube, dieses Wissen damals um die Nervensystembrille oder um die Funktionsweise des Nervensystems hat mir diesen Moment erlaubt, dass ich da Verantwortung für mein Verhalten, was nicht in Ordnung war, übernehmen konnte. Gleichzeitig war diese Situation für mich so ein, okay, ich habe bestimmt vieles nicht richtig gemacht mit meinen Kindern, aber er fühlt sich sicher genug, sich mir entgegenzustellen. Und das habe ich richtig gemacht. Und das war auch so ein Blick durch die Nervensystembrille. Das konnte ich dadurch sehen. Und das hat mich milde mit mir selber auch werden lassen und auch so ein Raum für Fehlertoleranz auch meinerseits. Das war irgendwie ein ganz wichtiger Moment. Deswegen erzähle ich das Beispiel auch häufiger tatsächlich, weil das wirklich, also ich glaube, es gibt keine Elternschaft, wo wir nichts falsch machen. Ne? Man will es irgendwie perfekt machen und jedes Mal, wenn irgendwas doof läuft, klar, doof ist doof. Also lässt sich ja auch nicht schön reden. Und das ist aber in Ordnung. Natürlich gibt es auch Grenzen da. Also manche Sachen dürfen einfach nicht passieren. Aber wenn die Grundstimmung, und da rede ich ja auch ein Buch drüber, über Klima und Wetter, wenn das Klima in der Familie ein wohlwollendes ist und dann kommt zwischendurch mal ein Unwetter, dann ist das was anderes, als wenn das Klima dauerhaft Unwetter irgendwie ist. Das versuche ich da im Buch ziemlich deutlich zu machen. Und dass wir solche Situationen dann im Nachhinein immer wieder auch reparieren können. Also dieses Rupture and Repair, da ist ein Bruch in der Beziehung, Bruch im Kontakt. Das können wir nachher wieder reparieren, auch teilweise Jahre später. Also meine Kinder sind ja jetzt gerade erwachsen, also nicht gerade erst. Also. Und wir haben interessanterweise gerade ganz viele Gespräche so über ihre Kindheit. Also da kommen alte Situationen auf den Tisch, wo meine Kinder irgendwie mir erklären können, sagen können, so war das für mich irgendwie. Und ich sagen muss, das tut mir echt leid.
Wie wertvoll. Da freue ich mich tatsächlich drauf auch schon. Aber das war tatsächlich der erste Impuls, als du gerade erzählt hast. Krass, wie sicher und doch gut reguliert dein Kind war, was sich da für sich aufgestellt hat. Also wenn ich mich in die Situation rein versetze, ich hätte erstmal gedacht, warum sind meine Kinder so außer Rand und Band? Und gleichzeitig, genau, wenn man dann die Nervensystemsbrille aufsetzt und wie du weiter erzählst, waren nicht deine Kinder außer Rand und Band, die waren einfach fröhlich. Du warst außer Rand und Band. Und das haben sie dir gespiegelt, aber weil du nicht fern von deinem Nervensystem warst, sozusagen, und diese Brille aufhattest, konntest du das dann auch annehmen und hast es nicht als Provokation genommen, wie das dein Vater vielleicht genommen hätte.
Ja, absolut. Und das war für mich, glaube ich, nur möglich. Also ich habe damals sowohl Therapie gemacht, als auch war ich in so einem kontinuierlichen Prozess von der Ausbildung. Ja, ich habe damals meine Gestaltausbildung gemacht. Wir hatten eine Peergruppe, wir hatten regelmäßige Treffen. Also ich war regelmäßig in diesem Feld. Ich habe so oft die Nervensystembrille aufgesetzt, dass sie mir eben auch in solchen Situationen nicht von der Nase gerutscht ist oder nur kurz.
Nur kurz, genau, dann konnte man sie sich so wieder hochschieben. Wir sind jetzt ein bisschen voll reingegangen. Was ist das Nervensystem eigentlich?
Dieses wild and strange animal.
Ja, ich hatte auch, welche Farbe hat das? Welchen Geschmack hat es? Welche Geräusche tut es?
Ja, ich hatte heute Nacht Besuch von Wildschweinen. Ich musste gerade irgendwie an die denken. Also das Nervensystem ist ja etwas in uns, was dafür sorgt, dass wir überleben. 24/7 ist das für uns unterwegs und sorgt dafür, dass alles funktioniert, dass wir die Situationen meistern, die uns begegnen und dass wir überleben. Das ist irgendwie, also wenn ich mir das so richtig bewusst mache, finde ich das mega. Wenn ich mir richtig bewusst mache, da ist etwas, das ist kontinuierlich am Start, um mich zu schützen. Das war tatsächlich mal in einer Therapiestunde von mir, weil ich wenig Schutz in der Kindheit erlebt habe. Aber es gab immer dieses Nervensystem, was mich immer geschützt hat. Und zwar mit krassen Fähigkeiten. Ja, das konnte dafür sorgen, dass ich mich nicht mehr fühlen kann.
Wenn es nötig ist.
Wenn es nötig ist, genau. Es hört sich krass an. Also das Nervensystem hat in akut bedrohlichen Situationen nicht die Aufgabe, dass alles super, easy, fein ist, sondern es hat wirklich diese krassen Skills, uns in Extremsituationen am Leben zu erhalten.
Es sichert unser Überleben.
Genau. Das fand ich eine richtig krasse Erkenntnis, denn im Grunde war ich nie alleine. Also ich habe mich in meiner Kindheit sehr viel alleine gelassen gefühlt, weil ich eben, ja, es war niemand da, der mich beschützt hat. Dann im Nachhinein zu merken, nee, ich war gar nicht alleine. Mein Nervensystem war da und hat mich mit Fähigkeiten geschützt, unter denen ich sehr gelitten habe später. Ne, Dissoziation, mich nicht spüren können etc., das war nicht schön. Doch es war das, was mich am Überleben gehalten hat. Und da bin ich ganz dankbar. Also da gibt es eine ganz tiefe Dankbarkeit für dieses Nervensystem.
das ist immer für dich da, das Nervensystem. Es sichert unser Überleben. Und du sprichst gleichzeitig aber auch gerade davon, dass es manchmal dafür gesorgt hat, dass du dich nicht mehr spürst. Du hast von Dissoziation gesprochen. Wir kennen ja sozusagen, und das findet man in deinem Buch sehr ausführlich und in meinem Buch sehr ausführlich, drei Nervensystemszustände sozusagen, die unser Überleben sichern. Wo es wieder wichtig ist, das ist nicht immer die beste Möglichkeit, zum Beispiel sich, oder es ist die beste Möglichkeit. Es ist die beste Möglichkeit für die Situation und unser Überleben zu sichern. Es ist nicht immer das, was wir uns total wünschen. Vielleicht magst du einmal die drei mit ein paar Worten irgendwie beschreiben, diese Zustände, die wir, also ich kenne sie alle drei. Und eben gleichzeitig, das ist mir sehr wichtig in meinem Buch, es sind keine schlechten Zustände. Es sind alles sinnvolle Zustände, die unser Überleben sichern.
Mhm. Also das Nervensystem besteht ja aus verschiedenen Strängen. Da gibt es einmal den dorsalen Vagus, den Sympathikus und den ventralen Vagus. Und die haben alle verschiedene Funktionen. Ja, wenn man da nach der Polyvagaltheorie, nach Stephen Porges geht, der dorsale Vagus ist für die Immobilisierung zuständig, sowohl in Sicherheit als auch in Gefahr.
Kannst du da ein Beispiel bringen?
Ja, Immobilisierung in Sicherheit ist zum Beispiel Schlaf. Immobilisierung in Angst kommt bei der Erstarrung vor, wenn wir uns erschrecken und angespannt erstarren, oder auch beim Kollaps, wenn wir so kollabieren und alles schlaff runterhängt sozusagen. Dann gibt es den Sympathikus, der ist für die Mobilisierung zuständig. Und das haben wir auch in Sicherheit und in Gefahr. Und in Sicherheit, keine Ahnung, da kannst du dir vorstellen, ne, willst du tanzen? Da ist voll Action und Bewegung. Und in Gefahr ist auch viel Action und Bewegung, aber da kannst du dir eher vorstellen, vor einem Tier wegzulaufen, Wildschwein, was sich gerade versucht, irgendwie zu verfolgen. Ja, es ist auch ganz viel Action und Mobilisierungsenergie, die da auch dazu zur Verfügung gestellt wird. Aber es ist noch diese andere Komponente Angst einfach mit dabei. Es ist ein anderer körperlicher Zustand. Und dann gibt es den ventralen Vagus, der ist unser soziales Kontaktsystem. Und auch den gibt es in einem sicheren Zustand. Also wenn wir aus der Sicherheit heraus interagieren und freundlich sind und empathisch sein können. Und das hört man oft auch an unserer Stimme, an unserer Mimik etc. Und den gibt es aber auch in einem angepassten Zustand, wenn wir uns anpassen, um wieder in mehr Sicherheit zu kommen. Also wenn wir in so einen People-Pleasing-Zustand gehen.
Also wenn wir zum Beispiel sehr cholerische Eltern haben und sehr aufpassen müssen, den Papa oder die Mama nicht aufzuregen. Und das kann dann auch Auswirkungen haben, was ja oft bekannt ist. Also in meiner Arbeit sehe ich das dann häufig, wenn es eben für Eltern total schwierig ist, sich für ihre Kinder einzusetzen, in einem einfach Austausch auf Augenhöhe mit Lehrkräften zu sein, dass da so ein starker Anpassungsantrieb ist, aber in diesem Anpassungsantrieb man eben eigene Grenzen und eigene Bedürfnisse übergeht und nicht mehr wahrnimmt.
Ganz genau. Und diese drei Nervenstränge, die sind die ganze Zeit aktiv, die sind die ganze Zeit präsent, aber eben nicht immer zu gleichen Teilen. Und da, ne, das wird eben durchs Nervensystem gesteuert, also ist auch situationsbedingt. Was ist gerade vonnöten? Also muss ich gerade vor einem Wildschwein weglaufen, dann ist der Sympathikus dominant und die anderen sind ein bisschen weniger dominant. Oder ist es ganz ruhig und ich fühle mich sicher, dann kann mein Nervensystem eben auch in so einen Zustand gleiten, wo der dorsale Vagusnerv in Sicherheit dominant ist und dann kann ich auch einschlafen. Das heißt, diese verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten dieser Nervensystemstränge, die führen dazu, dass wir in verschiedene körperliche Zustände geraten können. Sogenannte, also nach Porges, physiologische Plattformen nennt er das.
Ja, genau, und ich nenne sie in meinem Buch Planeten. Ich habe daraus Planeten gemacht, die wir sehr anschaulich und schön mit unseren Kindern auch wahrnehmen und sehen können. Genau, und du arbeitest mit der Stressampel auch an der Stelle.
Ich arbeite mit der Stressampel, genau. Und da gibt es eben Grün, Gelb und Rot. Und bei Grün sind all die physiologischen Plattformen, die körperlichen Zustände, die eben in Sicherheit da sind. Das ist sowas wie, also, und diese physiologischen Zustände, die unterstützen bestimmtes Verhalten. Ja, also wenn ich zum Beispiel gestern Abend, ne, da waren die Wildschweine im Wald und mein Nervensystem war so ein bisschen düdüm, 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 weil ich eigentlich alle Löcher im Zaun zugemacht hatte und ich wusste nicht, wie kommen sie wieder raus, wo sind sie überhaupt reingekommen, und letzten Herbst haben die meinen ganzen Garten, meine ganze Wiese umgegraben. Das war, da war so ein bisschen erhöhter Herzschlag, höherer Puls. Also da war Sympathikus aktiv und ich konnte nicht gut schlafen. Weil es einfach nicht der körperliche Zustand war, der das soziale Verhalten Schlaf unterstützt. Und genauso ist es manchmal morgens, wenn ich noch in diesem physiologischen Zustand bin, der Schlaf unterstützt, der unterstützt halt nicht unbedingt soziale Interaktion. Ja, das war wirklich eine Herausforderung für mich als Mutter mit kleinen Kindern und eben keiner zweiten Person, die irgendwie übernehmen könnte, wenn die Kinder morgens um 6 schon topfit sind und ich aber eben noch in der Physiologie des Schlafes eigentlich stecke.
Ja, das ist auch ganz oft Thema bei mir in den Beratungen, gerade um die Einschulung. Es gibt auch eine Podcast-Folge, die ich gerade frisch aufgenommen habe. Und was halt die lustige, was heißt lustig? Ich nenne es jetzt mal lustig, ich kenne das auch. Es ist dann weniger lustig. Das ist ja nicht nur so bei dir. Das ist ja bei deinen, ich nenne das gern die Boeings, die wir in den Tag starten lassen. Die Boeings sind auch noch nicht in dem Nervensystemszustand. Es war heute hier zwei kleine Boeings, die sich an der Badezimmertür getroffen haben. Da war das soziale Kontaktsystem auch noch nicht aktiviert. Geh weg, ich bin dran, immer musst du.
Ja, ganz klar. So haben wir eben bei der grünen Stressampel. Das ist aber, sind die Teile der Sicherheit. Also Schlaf wird dort unterstützt als soziales Verhalten. Dann gibt es eine Plattform, die sowas wie Geborgenheit und Intimität unterstützt. Dann gibt es eine, die so Geselligkeit, geselliges Miteinander unterstützt und auch durchaus actionreiches Miteinander. Also ne, miteinander tanzen oder auch, da gibt es das Kapitel auf die Fresse fertig Spaß bei mir im Buch, wo Kinder wirklich einen sicheren Raum sich gebaut haben sozusagen. Miteinander und richtig hart sich auch geprügelt haben, aber in einem Rahmen von Sicherheit. Das ist dieser grüne Bereich. Und dann gibt es den gelben Bereich, da kommen die ersten Überlebensimpulse mit einem Zustand, ne, wo wir Zuflucht suchen. Und dann kommt Fight und dann kommt Flight. Das sind Zustände, in denen wir aktiv etwas tun können, um von einem Zustand der Gefahr oder der gefühlten Nichtsicherheit wieder mehr in einen Zustand von Sicherheit zu gelangen. Und bei der Stressampel rot, da ist es so, dass wir eben nicht mehr aus eigenen Stücken wieder in die Sicherheit kommen können, sondern da braucht es eine Lösung innerhalb der Gefahr, um überleben zu können. Und das sind nochmal special Situationen, weil es da wirklich, ne, da finde ich, wird Nervensystem auch einfach faszinierend. Wie kann es überleben in einer Gefahr?
Genau, da gibt es in deinem Buch wahnsinnig spannend das dann rein. Also ich habe ein Teil meiner aktuellen Müdigkeit ist deinem Buch zu verdanken, weil du genau da wahnsinnig spannend, genau auch da tief nochmal reingehst mit super Beispielen, dass ja einem total diese Nervensystemsbrille aufsetzt und man sich da sehr viel besser versteht, wie sein Körper reagiert und wie hilfreich das ja eigentlich auch ist, dass der Körper so reagiert.
Ja, absolut. Also dieser Zustand des Unterwerfungsimpulses, das war das Kapitel, das habe ich als allererstes geschrieben und das war quasi mein Bewerbungskapitel bei den Verlagen. Und da haben wahnsinnig viele drauf reagiert. Das war Menschen, die das gelesen haben, haben mir rückgemeldet, oh wow, ist das so, als würden einem gleichzeitig ein paar Bretter vor den Augen weggeschlagen und man sieht auf einmal sich selbst in einem ganz anderen Licht eben unter, mit dieser Nervensystembrille.
Uns beiden ist auf dem Weg des Buchschreibens und der Nervensystemsarbeit dann auch eine Wissenschaftlerin über den Weg gelaufen, die sich sehr aktiv gerade mit Gefühlen beschäftigt, die sozusagen die Hypothese aufsetzt. Gefühle sind Körperempfindungen, die wir ja wahrnehmen, interpretieren und einordnen. Lass uns mal drüber reden. Was sind Gefühle und bei was helfen sie uns eigentlich? Auch wenn wir da diesen hilfreichen Blick hinmachen, was im Zusammenhang mit dem Nervensystem und wie du ja jetzt so zum Beispiel auch ja die Überlebensreaktion, Wut, wobei kann uns Wut eigentlich auch helfen? Weil oft denken wir ja in Elternschaft, die Wut muss weg, meine Wut muss weg und die Wut meines Kindes muss weg.
Ja, ich habe tatsächlich gestern ein Interview mit einer Zeitung geführt und da ging es auch genau um das Thema Wut. Ich erlebe es in der Praxis, ich erlebe es in Gesprächen, dass oft dieser erste Impuls ist, wie kann ich das Kind regulieren? Wie kriege ich es still? Wie kriege ich es hin, dass das Kind keine Wut mehr hat? Und ich sage, vielleicht ist das gar nicht das Ziel. Wut ist ja tatsächlich erstmal ein Gefühl, was total wichtig ist und was entsteht, wenn wir uns zum Beispiel bedroht fühlen, wenn wir unsere Grenzen bedroht fühlen oder wenn unsere Werte angegriffen werden. Ja, ich merke das auch zum Beispiel gerade im politischen Diskurs. Ja, wenn da meine Werte angegriffen werden, da kann ich durch das Lesen eines Zeitungsartikels kann ich einfach mega wütend gerade werden, weil ich merke, wie wichtig mir diese Werte sind, Demokratie, und die gerade so in Gefahr gerät. Und da entsteht Wut. Und da wird eben auch der Sympathikus aktiviert und bringt uns in die Position, uns eben zu kümmern. Das ist auch, also auch wenn ich auf eine Person wütend bin, dann ist mir ganz oft, nicht immer, daran gelegen, die Situation auch irgendwie zu klären. Meine Güte, was hast du da wieder? Blablabla. Ich will das anders haben. Aber da ist auch so ein Kontaktversuch irgendwie mit drin. Also wenn mir das völlig irgendwie vorbeigehen würde in manchen Situationen, dann würde ich diesen Aufwand manchmal gar nicht betreiben. Also wenn es nicht irgendwas in mir treffen würde. Es gibt auch Situationen, da will ich überhaupt gar keinen Kontakt und bin trotzdem wütend. Aber Wut ist eine wichtige Emotion, die uns zeigt, da ist mir was wichtig und das ist in Gefahr.
Ja, absolut. Also für mich ist auch nochmal genau in meinem Buch eben und starke Gefühle, starke Halt, dass die Gefühle erstmal ein Kompass sind. Sie haben einen Kern. Hier sozusagen den Kern, da sind Grenzen überschritten, meine Werte sind überschritten. Bei der Angst, das ist da auch, es geht um Schutz. Also es ist ja erstmal gut, dass unser Nervensystem auch mit Angst reagieren kann. Das rettet uns oft. Ja, es gibt immer wieder Situationen, wo wir es einordnen müssen, können aber auch Trauer. Trauer hat so viel mit Liebe und mit Zuneigung und auch Wertschätzung und dann aber auch dem Loslassprozess zu tun. Wir gucken uns auch nochmal Glück und Freude an, wie wir das halten können, irgendwie das. Ja, es sozusagen ein wichtigen Kern, ein wichtiger Botschaft ist. Und wenn wir eben immer versuchen, die Gefühle sofort wegzumachen.
Das Ding ist ja, dass sie gar nicht sofort weggehen, sondern sie werden einfach unterdrückt und sie wirken ja dann trotzdem im Körper noch weiter. Also wenn ich, ne, ich bin wütend und ich will gerne, wenn ich mir vorstelle, die kleine Kathi als Kind ihrem Vater gegenüber war wütend und es hätte einfach nur noch die Situation noch schlimmer gemacht. Also bin auch in so einen Unterwerfungsimpuls gegangen und diese Wut hat im Inneren, war die ja nicht weg. Also Gefühle gehen nicht weg, nur weil wir sie verdrängen oder nicht haben wollen.
Genau, das ist super spannend. Das packen wir auch gerade kurz ein und gehen gleich nochmal drauf ein. Das habe ich auch genau nochmal, wenn wir über die Regulation von Gefühlen sprechen. Was ich nochmal super spannend fand, wo wir ja auch beide drüber gestolpert sind, irgendwie so, dass Gefühle Körperempfindungen sind, die wir interpretieren aufgrund der Erfahrung, die wir haben und des Umfeldes. Und ich habe, genau, Lisa Barrett-Feldmann ist die Wissenschaftlerin, die sich da gerade sehr mit beschäftigt und viel Wut auch auf sich zieht, weil sie viele alte Blicke auf Gefühle nochmal verändert. Und ich habe ihr Buch tatsächlich sehr geliebt. Und sie erzählt es auch so schön, Beispiel, wie Körperempfindungen halt interpretiert werden. Als sie zum Beispiel ganz viel im Forschungsinstitut war und nur Forschung hatte, da hat sie irgendwie einen Kollege mal gefragt, ob sie nicht zusammen essen gehen wollen. Sie fand ihn jetzt nicht sonderlich attraktiv, nicht sonderlich spannend, aber hat irgendwie gedacht, ich bin gerade so viel hier am Arbeiten. Jo, ich gehe mal mit ihm essen. Es wird eine nette Abwechslung sein. Es wird mir gut tun. Dann ist sie mit ihm essen gegangen und als sie mit ihm essen war, hatte sie so schweißige Hände, Kribbeln im Bauch, rote Wangen und sie dachte, Mensch, ich finde ihn ja doch ganz attraktiv und doch ganz nett. Das habe ich jetzt gar nicht so gedacht und sie war sehr überrascht und hatte deutliche körperliche Symptome, die sie dieser Begegnung mit diesem Kollegen zugeordnet hat und hat sich dann gerne auf ein zweites Date mit ihm verabredet und ist dann nach Hause gegangen und hat sie Magen-Darm bekommen. Also diese körperliche Reaktion, die sie hatte, die sie, weil sie in diesem Kontext mit diesem Kollegen war, interpretiert hatte, in Bauchkribbeln und Verliebtheit, war denn echt eine Magen-Darm.
Und das Spannende ist ja, dass das, ja, das ist zwar auf rationaler Ebene, aber es geschieht nicht bewusst. Das heißt, die hat jetzt nicht da gesessen, oh, ich habe ja schweißige Hände und in meinem Bauch rumort es. Oh, ich bin bestimmt ein bisschen verliebt oder ich finde den attraktiv. Sondern das ist etwas, was ganz unterbewusst in uns entsteht, dieses Gefühl dann oder diese Interpretation. Und nachher hat sie das vielleicht dann anders bewertet.
Ja, hatte sie mehr Informationen zu der Situation und zu den Körperempfindungen.
Und das war dann aber vielleicht auch ein bewusster Prozess. Aber Gefühle entstehen erstmal, also diese Bewertung dessen, was man so wahrnimmt. Und das sind ja einmal äußere Faktoren, die man wahrnimmt, über die ganzen Sinneseindrücke. Aber auch das, was man im Inneren wahrnimmt. Also die Interozeption spielt ja auch eine große Rolle. Wie ist mein Herzschlag gerade? Wie ist meine Körpertemperatur? Habe ich schweißige Hände? Was macht der Magen-Darm-Bereich? All diese Dinge werden auch in uns registriert, nonstop, 24/7. Und dann geht es halt eben in den Vergleich mit der Vergangenheit. Ah, habe ich sowas Ähnliches schon mal gefühlt, wahrgenommen? Und wie war das damals? Und dann entsteht quasi eine Bewertung, also auch im Hinblick auf, bin ich sicher oder in Gefahr? Also unser Alarmsystem wird daraus gespeist oder auch eben welches Gefühl entsteht dadurch?
Ja, und das finde ich so wichtig und das macht für mich die Nervensystemsarbeit nochmal extremst wichtig, weil wir diese Erfahrungswerte unserem Kind mitgeben können. Das ist auch ein Kern für mich, starke Gefühle, starke Halt. Wenn mein Kind wütend ist und wenn mein Kind Angst hat und ich diese Gefühle tragen und halten und begleiten kann, dann macht mein Kind die Erfahrung, ich bin wütend, das ist scheiße, aber ich bin dabei sicher. Ich habe Angst, das fühlt sich ungemütlich an. Meine Mama oder mein Papa sind da oder meine Erzieherin oder meine Lehrkraft. Dann entstehen diese Gefühle und die dürfen gefühlt werden. Ich nenne das gerne, die Welle darf geritten werden. Es geht nicht darum, die Wellen zu vermeiden, dass keine Angst oder keine Wut oder so ist, sondern aber, dass diese Erfahrungswerte geprägt werden. Ich kann die Gefühle reiten, ich kann diese Wellen reiten und diese Informationen speichern sich jetzt sozusagen dann und gehören zu der Interpretation und die werden dann wieder aufgerufen. Und dann haben unsere Kinder eine ganz andere Sicherheit und nicht nur unsere Kinder, auch wenn wir diese Arbeit machen. Es hat sich bei mir auch sehr, sehr verändert, wie ich meine Angst empfinden kann und wie ich meine Wut empfinden kann, dass die mich nicht mehr sozusagen in dann Überlebensimpulse kicken, sondern es ist halt scheiße anstrengend. Ja, Wut ist anstrengend, Angst ist anstrengend. Aber ich kann sie rocken.
Genau. Also bei mir, in meiner Kindheit zum Beispiel, war es halt nicht sicher, wütend zu sein. Und ich war natürlich trotzdem wütend. Und die Interpretation, die in mir dann stattgefunden hat, war, unterdrück's und geh in die Erstarrung. Ja, das heißt, das habe ich im Laufe der Jahre durch viel Therapie und eben 7 Jahre Therapieausbildungen und viele Workshops etc. mehr und mehr gelernt. Und ich würde sagen, ich bin da immer noch auf dem Weg. Gerade Wut auch in der Situation zu spüren, weiterhin zuzulassen, nicht in irgendein People-Pleasing oder Erstarrungszustand zu gehen und dieser Wut auch einen angemessenen, friedvollen Ausdruck zu geben. Ich meine, das ist ja schon Königsklasse für Menschen, die das nicht von Anfang an in Sicherheit gelernt haben. Das ist ein harter und langer Weg teilweise, da hinzukommen nachher wieder. Aber und das ist etwas, was ich immer wieder sagen möchte, es ist, bis wir sterben, möglich, daran was zu verändern.
Das ist total wichtig und gleichzeitig, wir sprechen hier ja gerade über große Menschen, die kleinen Menschen begleiten. Es ist ein wahnsinniges Geschenk, wenn wir unseren Kindern da Möglichkeiten geben, mit ihnen zu wachsen, dass sie nicht Wut in die Erstarrung gehen müssen ständig oder manchmal sicherlich, aber hin und wieder auch die Erfahrung machen dürfen, ich bin sicher mit meiner Wut. Ich würde gerne noch 2 Begriffe in den Raum schmeißen, die sehr viel genutzt werden, die jetzt mit den beiden Themen, wir haben jetzt über das Nervensystem gesprochen, wir haben über Gefühle gesprochen und jetzt geht es immer Gefühlsregulation, Koregulation, Selbstregulation. Oder vielleicht fangen wir auch einmal nochmal an, was ist der Unterschied, und das hast du vorher schon ein bisschen, das wollten wir einpacken, was ist der Unterschied zwischen Regulation und Unterdrückung von Gefühlen. Da hast du ein sehr schönes Bild in deinem Buch. Das hat mir sehr gut gefallen. Vielleicht magst du uns das einmal sagen.
Ja, also wir können uns vorstellen, wenn mein innerer Alarm angeht, Ja, dann wird Luft in einen Luftballon reingepustet. Und solange dieser innere Alarm da ist, wird er weiter aufgepustet. Und der wird irgendwann praller und praller und praller. Und unser Nervensystem passt darauf auf, dass dieser Luftballon nicht platzt. Das heißt, wenn wir dieser Wut nicht zwischendurch Ausdruck geben, also also ein bisschen Luft zwischendurch rauslassen, sind wir später an einem Punkt, also wo wir eben unsere Gefühle, also das ist dann Selbstkontrolle eher, ne, als Selbstregulation. Wenn wir uns kontrollieren und die Wut so in uns halten, dann sind wir einfach irgendwann kurz vorm Platzen. Und dann sorgt das Nervensystem dafür, dass der ganze Luftballon einmal losgelassen wird und der so unkontrolliert durch die Gegend blitzt, ohne Rücksicht drauf, wer getroffen wird. Und dann haben wir aber auch für den Moment ein bisschen Erleichterung. Aber dadurch, dass der innere Alarm trotzdem noch da ist, wird er auch gleichzeitig direkt weiter aufgepustet.
Oder man geht halt in die Erstarrung und dann bleibt es aber irgendwie in einem drin. So, also ich kenne ja sozusagen die Eltern, die kommen fast dann aktiver zu mir und sagen, okay, sie platzen immer wieder, sie wollen nicht mehr platzen. Und gleichzeitig, da spürt man manchmal nicht so den Need, aber das spüre ich dann, wenn ich Eltern bei mir habe, die solche Eltern haben, wenn die dann in die Erstarrung gehen. Wenn man also nicht wütend wird, aber völlig aus dem Kontakt rausgeht. Und die Kinder dann sozusagen in einem emotional und von der Regulation her in einem luftleeren Raum sind, weil die Eltern mit diesem Luftballon erstarrt sind, weil sie so viel Gefühle unterdrückt und nicht reguliert haben.
Ja, also da räume ich in meinem Buch ziemlich auf und sage auch, was Regulation nicht ist, ne? Also Selbstregulation ist eben nicht Selbstkontrolle. Also, nee, ich bin doch gar nicht angespannt und wütend. Das ist keine Selbstregulation. Und Selbstregulation heißt auch nicht, dass wir, da musste ich vorhin schon dran denken, nicht wütend werden dürfen. Selbstregulationsfähigkeit bedeutet, dass wir die Welle reiten können. Das heißt nicht, dass wir die Welle wegmachen. Wir wollen keine Wellen mehr in unserem Leben. Also in jedem Krankenhaus ist diese Flatline einfach ein schlechtes Zeichen. Und das ist auch hier. Also unser Leben besteht aus. Und Selbstregulationsfähigkeit ist die Fähigkeit, hochzufahren und wieder runterzufahren. Das ist etwas, um auch das Thema Koregulation mit reinzubringen. Diese Fähigkeit, das ist was Neurobiologisches. Wir brauchen neuronale Bahnen, die das können sozusagen, dieses Hoch- und Runterfahren. Und Babys, die auf die Welt kommen, die können das nicht von Anfang an. Das ist quasi, ne, wenn du dir das Nervensystem wie so einen wilden Dschungel vorstellst, da ist einfach alles dickicht. Diesen Weg gibt es noch nicht, diesen Pfad. Wenn wir als erwachsene Bezugsperson, möglichst gut reguliert, dieses Kind begleiten, dann nehmen wir das Kind quasi oder das erwachsene Nervensystem nimmt das Baby- und Kindernervensystem an die Hand und wir gehen gemeinsam durch diesen Dschungel und wir machen da so ein paar Äste weg und ein paar Zweige weg, sodass wir da irgendwie durchkommen und regulieren quasi dieses Kind also wir co-regulieren das Kind und dadurch entwickeln sich neuronale Pfade bei dem Kind. Und je häufiger wir gemeinsam diesen Pfad gehen, desto mehr wird es ein Pfad und desto ausgetretener wird der Pfad und dann wird es ein richtig breiter Weg vielleicht irgendwann. Und wenn das geschieht, dann kann das Kind auch irgendwann selbst diesen Weg gehen. Und das ist meistens so, keine Ahnung, irgendwo zwischen 3 und 5 fängt das einfach an, wenn gute Koregulation stattgefunden hat, dass Kinder in der Lage sind, sich in bestimmten Situationen, nicht in allen, schon ein bisschen selbst zu regulieren, dass sie mal irgendwie wütend sind und und dann grummeln sie oder stampfen ein bisschen rum und dann geht es auch wieder weg. Ja, sie brauchen dann nicht mehr unbedingt die Koregulation durch andere, um wieder runterzukommen.
Ein wichtiger Punkt, glaube ich, ein reguliertes Nervensystem, es wird ja oft davon gesprochen, ein reguliertes Nervensystem bedeutet nicht, dass man komplett ruhig und gelassen ist. Ein reguliertes Nervensystem bedeutet, dass man diese Wellen reiten kann, in der Sicherheit, ohne in die Not zu kommen.
Genau, also ein reguliertes Nervensystem, das ist in der Traumaarbeit auch immer wieder, da es reagiert auch angemessen. Ne? Also wenn es außen gefährlich ist, dann soll mein Nervensystem hochfahren. Das ist seine Aufgabe. Aber wenn es im Außen wieder sicherer ist, dann darf es auch wieder runterfahren. Und diesen Rhythmus, den muss es halt neurobiologisch lernen.
Das ist nochmal mit diesem angemessen, weil dann wieder sozusagen Dysregulation. Also wieder ein Praxiskontext so zum Beispiel, wenn wir wieder beim Schulthemen sind, wo ich viele Eltern begleite, die dann in People-Pleasing-Zustände, in Erstarren kommen, wenn sie in die Schule ihrer Kinder gehen. Jetzt ja aber in einer ganz anderen Rolle. Sie sind jetzt in einer Elternrolle. Sie haben ganz neue Lehrkräfte vor sich, eine ganz neue Situation, aber ihr Nervensystem reagiert häufiger noch. Ich nenne es dann, die haben noch ihren eigenen Schulrucksack auf. Aber da sind sozusagen noch Dinge aus der Vergangenheit gespeichert. Und ein reguliertes Nervensystem kann sozusagen macht die Wahrnehmung sehr konkret aus dem Hier und Jetzt und kann diese Welle reiten. Und umso dysregulierter das Nervensystem ist, umso, genau, kann es extrem von oben nach unten schwanken. Es kann aber auch ja sehr die Nulllinie sein, dass sehr wenig da ist oder ja aus dem Alten dann viel ins Jetzt geholt wird und es schwierig ist, für das Nervensystem zu entscheiden, ist das aktuell, ist das nicht aktuell. Zum Thema Regulation, hast du einen Wunsch für unsere Toiletten in ganz Deutschland?
Yes.
Teile doch mal den Wunsch, was du dir für alle Toiletten in ganz Deutschland, besonders auf den Toiletten in Schulen und Kindergärten wünschst.
Ja, dieser Wunsch, ich erzähle vielleicht erstmal ganz kurz, wo er herkommt. Ich weiß nicht, wie es den Hörenden geht, gerade mit kleinen Kindern oder eben halt im System Schule oder in der Kita. Man ist ja oft so gefordert, dass es, also wenn man mal Zeit für sich hat, dann ist es auf dem Klo. Also so ging es mir zumindest als alleinerziehende Mutter, dass wenn ich mal 5 Minuten für mich haben wollte, dann bin ich aufs Klo gegangen. Und da hat auch niemand gefragt, Mama, warum warst du jetzt 1 Minute länger auf dem Klo? Oder ne, wenn ich gemerkt habe, oh, mein Luftballon platzt gleich und bevor das geschieht, gehe ich aufs Klo, puste da 3-mal irgendwie gut aus, mach die SOS-Übung oder sonst irgendwas. Also das habe ich intuitiv schon immer gemacht und jetzt, ich höre auch immer, dass ganz viele andere das auch machen und ich habe jetzt den Begriff der Kloregulation dafür ins Leben gerufen und habe ein Poster auch gemacht, was man sich tatsächlich ins Klo hängen kann, schön sichtbar, wenn man auf der Schüssel sitzt und man direkt drauf guckt. Und da gibt es Vorschläge, was man tun könnte, wenn man auf dem Klo sitzt, mit kleinen Übungen, um wieder ein bisschen mehr zu sich zu kommen, sich zu regulieren. Aber ganz oft wissen die Menschen ja auch einfach, was ihnen gut täte. Und das ist der Raum dafür. Dort kann man es wirklich in die Regelmäßigkeit bringen. Deswegen gibt es auch Plakate, die man selber gestalten kann. Und ich würde mir so wünschen, wenn diese Plakate oder dieses Prinzip, egal auf welche Art und Weise auch immer, einfach in jeder Schule, in jeder Kita, in jedem Zuhause irgendwie Anwendung findet. Denn manchmal ist der Alltag so pickepacke voll. Und ich erlebe es immer wieder, dass Menschen dann sagen, wo bitteschön soll ich denn da Raum für Selbstfürsorge oder irgendwelche 1/2 Stunde SOS-Übungen machen? Wann bitte? Wann soll ich das tun? Und oft braucht es oft gar nicht diese 1/2 Stunde. Und ne, wenn ich das dann mal nicht schaffe, dann bin ich so schnell auch raus, wenn ich diese Ziele zu hoch setze. Aber wirklich alle Menschen gehen täglich aufs Klo. Und es gibt sicherlich irgendwann am Tag die Situation, wo man auch alleine mal auf dem Klo ist. Und diese Momente sich anzugewöhnen, für Kloregulation zu nutzen, das kann wirklich der erste Schritt in eine neue Welt, sag ich mal, sein.
Eben, es geht um Regulation. Also wir hatten über das regulierte Nervensystem gesprochen und Stress. Stress pusht da sozusagen voll rein. In meinem Buch habe ich das Bild der Rakete da ins Spiel gebracht. Also es gibt diese Planeten, das hatten wir ja, diese Nervensystemszustände, die alle wichtig sind. Und ich habe dann dieses Bild entwickelt, es kommt darauf an, dass wir auf dem richtigen Planeten landen. Also dass unsere Rakete die richtigen Planeten ansteuert. Dass das gute Regulation ist. Dass wir zum Schlafen auf dem blauen Planeten landen. Dass wir beim Sport auf dem roten Planeten landen oder wenn wir ordentlich tanzen wollen. Und wenn wir ein gutes Podcast-Gespräch machen wollen und aufeinander eingehen oder auch jemand trösten oder unser feinfühlig mit unserem Kind sein wollen, der grüne Planet wichtig und gut ist. Und da geht es sozusagen um die Raketensteuerung. Und ein Punkt der Raketensteuerung sind eben Regulationsübungen, die wir einsetzen können. müssen und dürfen. Und da gibt es, genau, du hast die SOS-Übungen da erfunden oder zusammengefügt und in deinem Buch gibt es da viele Impulse. Bei mir gibt es da genau diese 33 Übungen, die auch wunderschön, es gibt so eine tolle Grafikerin, hat denen nochmal Leben eingehaucht. Und dann gibt es konkrete Übungen, wo wir die Steuerungsfähigkeit unserer Rakete oder die Regulation unseres Nervensystems unterstützen können. Die müssen wir einfach nur machen. Einfach nur machen. Und da reichen die Momente. Und da finde ich das eine super tolle Idee. Und ich, Menschen, die mit mir arbeiten, wissen auch, was ich öfter sage. Und meine Freundin Kathi hat das Co-Regulation genannt. Und wer zu uns aufs Familienforum im November kommt, der wird diese Plakate auch sehen. Man kann sie sich bei euch ausdrucken. Man kann sie den Lehrern schenken. Mit einem Augenzwinker. Wenn ihr in Schule oder Kita arbeitet, druckt sie doch für das ganze Team gerne aus, dass wir diese Momente haben, wo wir dran denken. Und das können ja wirklich diese kleinen Momente sein, wo wir an unser Nervensystem, an die Regulationsfähigkeit denken und da Steuerungsmöglichkeiten reingeben mit kleinen Übungen, die ein wichtiger Schritt sind für ein reguliertes Nervensystem. Wir könnten ewig weiter quatschen.
Ja, ich bin hier schon ganz still, weil ich... Der Impuls ist da.
Der Impuls ist da. Wir haben beide ganz, ganz viel gequatscht. Wir quatschen sowieso. Wir sind inzwischen tatsächlich enge Freundinnen geworden. Vielleicht können wir da auch nochmal, das spielt tatsächlich das Nervensystem auch eine Rolle, wie wir aus Kolleginnen Freundinnen geworden sind. Und wir bringen jetzt beide zu dem Thema ein Buch raus. Und wir könnten auch Konkurrentinnen sein, aber wir sind Verbündeten. Was hat da unser Nervensystem mit zu tun?
Also erstmal ist es ja entstanden, dieser Kontakt. Ich habe dich irgendwas angefragt und du hast Nein gesagt, ne?
Genau, du hattest deinen Verkaufslaunch und hast mich gefragt, ob ich was teilen kann. Und dann habe ich Nein gesagt, weil ich gerade volle Pulle in der Krise war. Das war direkt in der Trennung und ich wusste nicht, wo oben und unten war. Ich war volle Pulle im Sturm. Und habe geschafft, Nein zu sagen, weil es mich noch mehr überfordert hätte. Eigentlich ein Grund, dass du mich vielleicht nicht mögen würdest. Du hast mich um Hilfe gebeten und ich habe Nein gesagt.
Das ist ja ganz oft die Befürchtung, ne? Und irgendwie habe ich aber, glaube ich, weiß nicht, empathisch reagiert mit, hey, bei mir ist auch gerade viel los, fühl dich umarmt, wenn du magst. Und daraus ist wirklich ein Nahkontakt in dieser Krise irgendwie entstanden.
Genau, weil wir waren beide in der Krise und doch konnten wir beide durch unsere lange Nervensystemsarbeit uns halten und den Blick, also sortiert haben, was ist mein Ding und was ist das Ding des anderen. Und dass sozusagen mein Nein kein Angriff gegen dich war. Du warst ja auch voll im Stress. Du hättest ja auch sagen können, ich bin so im Stress, egal wie man im Stress ist, irgendwie kurz was teilen, das hätte Kirin ja wirklich mal machen können.
Ja, genau. Hätte sie mal, ne? Aber das hat ja viel mit meinem Nervensystem dann zu tun, ne? Also diese Reaktion oder auch diese Bewertung davon, das ist ja genau das, wovon wir vorhin auch gesprochen haben, die hätte stattfinden können, die hat aber anders stattgefunden, sondern es war eher ein solidarisches, hey, Krise meets Krise. Da haben wir uns, ich glaube, in dieser Krise haben wir uns einfach verbündet und haben dann gemerkt, oh ja, unsere Bücher kommen ja fast zeitgleich raus und sprechen die gleiche Personengruppe an, haben ein ganz ähnliches Thema miteinander. Es wäre eine weitere Möglichkeit gewesen, auf Abstand zu gehen. Und auch da, weil wir beide in uns eine eigene Sicherheit in uns getragen haben, brauchten wir das nicht. Wir konnten in der Verbindung bleiben und eben noch stärker sogar uns gegenseitig einfach unterstützen und gemeinsam unsere Bücher promoten und in die Welt bringen. Und ich finde dein Buch total toll und ich freue mich drauf, dass es bald auch rauskommt.
Und ich finde deins total toll. Ich habe schon Nächte damit verbracht.
Ja, und ich glaube auch für die Hörenden ist es hilfreich zu wissen, dass wir wirklich über ganz ähnliche Dinge reden in den Büchern, verschiedene Sichtweisen drauf haben. Natürlich haben Kirin und ich unterschiedliche Leben gelebt und unterschiedliche Worte für Dinge, auch für ganz ähnliche Dinge gefunden. Unterschiedliche Bilder haben wir gefunden. Und das finde ich ja so wertvoll, also weil ich zum Beispiel nicht davon ausgehe, dass ich die einzige Person auf der Welt bin, die das Wissen gefressen hat und die Wahrheit erzählt.
Aber du hast sehr viel Wissen gefressen.
Ja, aber ich bin nicht die Einzige. Und ich habe es ja selber in meinem Leben erlebt, wie oft ich den gleichen Inhalt von verschiedenen Menschen gelesen, gehört, erfahren habe und das nochmal die Puzzlestücke in mir anders zusammengesetzt hat, weil die Person das nochmal mit diesem Beispiel, boah, jetzt sind alle Groschen gefallen, jetzt ist es vom Kopf in den Körper gewandert. Und dann habe ich es nochmal von der anderen Seite mit einem anderen Bild gehört oder mit einem anderen Beispiel, hat was anderes in mir bewegt. Das Bild wurde dadurch einfach immer kompletter. Und ich glaube, das wird auch mit unseren Büchern geschehen, dass sie reden über ähnliche Dinge mit unterschiedlichen Bildern, unterschiedlichen Stimmen. Ja, sie fließen total gut ineinander.
Ja, sie ergänzen sich wunderbar. Ich würde sagen, bei mir sind die Gefühle einfach nochmal als Kompass, mit denen starte ich rein. Und dann hat ein großer, eben dieses Planetensystem, dieses Bild, was ich entwickelt habe, ein Planetensystem, was sehr praktisch angewandt wird, wie du das mit deinem Kind direkt umsetzen kannst und so. Und mein Buch, das sind gut über 100 Seiten, deins ist ja sind fast 300 Seiten und du ziehst so filigran und so spannend, finde ich, diese Nervensystemsbrille an. Ich finde einen Krimi nicht spannender. Es mag auch mein Spezialinteresse sein, aber es war so spannend und so schön und hat auch mir, die ja auch nicht so lange wie du in dem Thema bist, aber auch tief im Thema bin, viel ausgebildet, viel eigene Erfahrung, viel damit arbeite, nochmal voll viele, ja, cool, wie gut auf den Punkt gebracht, ja, Mensch, spannend, ja, ja, Kathi hat recht, so ganz oft, also auch ich habe nochmal ganz viele, boah, cool, wie, ja, ganz genau, so auf den Punkt, ach, so genau, auch Details, wirklich, ja, zum Beispiel mit der Regeneration, also ich habe viel Spannendes erfahren und ich habe aber auch nochmal Fachlichkeit dazugelernt mit deinem Buch, das war sehr schön und ist sehr schön und ich freue mich und ich bin stolz und ich bin beglückt, dass unsere Babys, deins jetzt schon am 1. Oktober, in die Welt geht und am 22. dann meins. Und wir werden zusammen auf der Bühne stehen, aus der Sicherheit heraus bei unserem Familienforum Mitte November in Hannover, wo es auf jeden Fall noch Karten gibt für sehr günstigen Preis. Genau, da gibt es einen Vortrag und einen Workshop mit uns beiden Expertinnen für euch. Ja, wir feiern das Nervensystem, die Verbundenheit, die Sicherheit und dass ganz viele kleine Nervensysteme einen sicheren Umgang lernen dürfen mit den Wellen des Lebens.
Sodass wir sozusagen alle nervenstark verbunden miteinander sind.
Ja. Und starken Halt bei starken Gefühlen hab.
Ja.
Das ist doch ein schöner Abschluss, haben wir gut hingekriegt.
Yes.
Nervenstark verbunden und Halt mit starken Gefühlen. Das ist möglich und das lohnt sich. Ich lade dich von Herzen ein, auf diese Reise zu gehen. Es ist gar wundervoll. Es macht viel Spaß, spannend, wie du vielleicht auch an unserer Begeisterung gehört hast und es kann wirklich eine Veränderung sein und es lohnt sich. Ich freue mich, dass du diese Podcast-Folge gehört hast und ja, tauch gerne tiefer ein mit unseren Büchern Nervenstark verbunden von Kathi Bohnet und Starke Gefühle, starke Halt von Kieran Doritzbacher. Und ich freue mich unglaublich, wenn du beim Familienforum Miteinander lernen dabei bist. 15. und 16. November und da kannst du Kathi und mich gemeinsam auf der Bühne erleben. Und du kannst Susanne Mirau auf der Bühne erleben, Anna Mendel, Daniel vom gewünschtesten Wunschkind und viele anderen. Und tolle Workshops, ein Marktplatz der Möglichkeiten, Angebote für die Kinder, die ganz kostenfrei dabei sind. Letztes Jahr, es war wirklich, wirklich ein Fest und dieses Familienforum ist ein Baby von mir. Und das jetzt schon zum zweiten Mal stattfinden kann. Letztes Jahr waren wirklich aus allen Bundesländern, aus ganz Deutschland, sogar aus Österreich Leute. Und da freue ich mich wieder drauf. Kommt, es lohnt sich. Und vor allem ihr Hannoveranerinnen. Auf euch freue ich mich auch sehr. Wir sehen uns. Und nächste Woche ist es soweit. Da ist Buchgeburtstag. Der 22. Oktober 2025. Im Podcast geht es natürlich auch um mein Buch. Starke Gefühle, starker Halt. Da kriegst du spannende Insights und ja, es wird ein toller Tag. Bleib nervenstark verbunden mit dir selbst und deinem Kind.